So, ich möchte euch auch einen schönen guten Morgen wünschen. Ganz unabhängig, wie das Lied jetzt auch vielleicht soundtechnisch geklungen hat, der Text war auf jeden Fall sehr aussagekräftig. Und der Simon hat ja das in seiner Vorbereitung oder in seiner Moderation relativ bedeckt gehalten, um was es denn tatsächlich heute Morgen geht. Und ich möchte ein bisschen anders einsteigen. Ich habe im Sommer mal eine Predigt gehalten über das Thema Gott ist gut oder ist Gott gut eigentlich mit der Frage, wo ich mich wahrscheinlich auch mehr noch mit beschäftigt habe in der Vorbereitung, warum wir vielleicht nicht immer sehen, warum Gott gut ist. Und da hatte ich so verschiedene Punkte. Eins war, dass wir den Vater oder Gott, oder warum wir nicht sehen, warum Gott gut ist, eben, dass wir Gott eben eher so als den strengen Vater sehen und eher der bestraft immer wieder und so weiter und deswegen vielleicht nicht unbedingt immer das Gute daran sehen. Oder dass es der Satan ist, der wirklich in unser Glaubensleben hinein auch der Interesse hat, Zweifel zu streuen, das in Frage zu stellen, ist Gott gut? Ist Gott wirklich gut? Immer und zu jeder Zeit. Oder weil das Handeln Gottes unser Denken einfach übersteigt. Und mir hilft es wirklich immer wieder zu sagen, wenn ich Gottes Handeln verstehen würde, dann wäre Gott tatsächlich ein schwacher Gott. Weil dann wäre er eigentlich auf meiner Ebene und dann wäre doch nicht der Gott, der die Menschen erschaffen hat, der das Lenken auf der Welt in seiner Hand hält und auch der die Zukunft kennt. Also nicht dieser große Gott, den uns die Bibel beschreibt. Und ein Punkt war noch, dass unsere Werte immer mehr abweichen von den Vorstellungen oder nicht Vorstellungen, sondern vielmehr den Maßstäben Gottes. Und ich habe immer wieder das Zitat aus diesem Film da gebracht, Gott ist nicht tot. Das heißt, Gott ist gut, immer und zu jeder Zeit. Und ich habe gesagt, wenn das keine fromme Floskel ist, sondern wirklich ein Bestandteil unseres Lebens, dann glaube ich, dass es einer der größten Unterschiede für unser Christsein macht. Und wo ich über das Predigtthema für heute nachgedacht habe, da habe ich gemerkt, mich beschäftigt dieses Thema eigentlich immer noch. Und zwar heute wirklich dieses nicht mehr so allgemein gesprochen, ist Gott gut, sondern mehr noch der Frage nachzugehen, ist Gott gut zu mir oder meint es Gott gut beziehungsweise vollkommen gut mit mir? Und wenn man sich das Leben eines Christen anschaut, und da wird jedes Leben sieht unterschiedlich letztendlich aus, da wird man schon manchmal die Frage stellen oder automatisch stellen, meint es Gott mit diesen Menschen gut? Aber die Frage ist, wie verläuft das Leben eines Menschen, der Gott nachfolgt und jemanden, der ohne Gott lebt? Gibt es da Unterschiede? Und ich habe mal logischerweise in die Bibel reingeschaut und ich möchte euch zwei Dinge nennen gleich am Anfang, wo wir sehen, wo Gott in seinem Wort uns weitergibt, was eigentlich für alle Menschen gilt. Und zwar in Matthäus 5, Vers 45, da heißt, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Matthäus 5, Vers 45. Also es gibt Stellen, oder jetzt hier an dieser Stelle, wo Gott keinen Unterschied macht, ob du jetzt mit Jesus lebst, ihm treu nachfolgst oder ob du ohne Gott lebst. Ja, wenn der Sommer jetzt zurzeit oder die letzten zwei Sommer relativ trocken waren, dann regnet es bei dir in deinem Garten nicht unbedingt mehr wie auf deinem Nachbarsgarten, der ohne Gott lebt. Und wenn es regnet, dann regnet es für den, der vielleicht ungerecht lebt, der so lebt, wie es Gott nicht möchte, genauso wie für dich. Er lässt die Sonne scheinen, heute Morgen auch, für dich wie für jeden, der auch ohne Gott lebt, der hier in der Region zumindest lebt, heute. Er macht keinen Unterschied. Und wahrscheinlich sage ich euch, das ist nichts Neues und beides ist lebensnotwendig und das gibt Gott einfach. Oder wir schauen uns jetzt vielleicht mal das Gegenteil an, ja, weil ich sage mal, gute Sachen nehmen wir ja, ist ja auch kein Problem, das anzunehmen, aber wie sieht es denn aus mit Dingen, die nicht so schön sind? Ja, um das mal diplomatisch auszudrücken. Und da lesen wir in 1. Mose 3, ganz am Anfang der Bibel, wo der Sündenfall da war, wo Adam und Eva das einzige Gebot, das sie hatten, übertreten haben, da richtet Gott letztendlich die Schlange, also den Satan. Und dann kommt er zu der Frau, zur Eva. Und zu dem Weibe sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein. Aber er soll dein Herr sein. Und zum Manne sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Konsequenzen von Sünde. Die Frau hat ihre Konsequenzen und jede Frau, die Mutter ist, wird es bestätigen können, ja, dass eine Geburt nicht unbedingt jetzt ein gemütlicher Abend oder gemütliches Nachmittagsereignis oder wann auch immer ist. Und die Männer, wo dabei waren, können das wahrscheinlich auch mit nachempfinden. Vielleicht kommst du nicht abends von der Arbeit heim und bist verschwitzt, weil du auf dem Feld gearbeitet hast, oder die meisten von uns nicht, aber das Arbeiten oder das Arbeitsleben an sich hat sich gewaltig geändert und es hat auch seine Herausforderungen. Und man ist vielleicht K.O., kaputt von den Anforderungen, die vielleicht steigend wachsen oder diesen schnellen Veränderungen. Letztendlich, es ist nicht alles einfach. Beziehungsweise sagt Gott sogar ganz klar, ihr werdet zu Staub oder zur Erde wieder werden. Von dem seid ihr genommen und ihr werdet wieder dahin oder ihr werdet wieder zur Erde werden. Und was damit klar ist, dass unser Körper allein schon dem Verfall gewidmet ist. Das heißt, wir werden körperliches Leid erfahren. Und zwar Menschen, die ohne Gott leben, genauso wie Menschen, die mit Gott leben. Und das ist jetzt keine tiefe theologische Wahrheit, die ich jetzt hier gerade sage. Und vielleicht denkst du, das ist ja wohl klar. Aber die Frage ist, wie nehme ich das praktisch für mein Leben? Das trifft doch allgemein zu, das war mir schon vorher klar. Aber wie äußert sich das in meinem Leben? Und sobald die Umstände in meinem persönlichen Leben schlechter oder schwieriger werden oder auch der Alltag, manchmal gibt es ja auch so Tage, wo einiges schief läuft, da wird man nicht nur geblitzt morgens, so, sondern da geht es im Geschäft, weiß ich nicht, läuft einiges schief, ja, dann kommt man daheim, ist man dementsprechend schon angespannt, in der Familie kommt ein Streit auf oder mit den Kindern hat man nicht die Geduld, die man sich wünscht und so weiter. Es sind ja schon manchmal so Kleinigkeiten oder natürlich auch in viel größeren Sachen, wo du plötzlich vielleicht krank geworden bist oder Menschen, die dir lieb sind, in deinem Umfeld krank geworden sind oder vielleicht sogar von dieser Welt gehen müssen. Und ich habe festgestellt, wie schnell ich an dem Punkt bin in meinem Leben, zu hinterfragen, ob es Gott gut mit mir meint. Und auch wenn ich es vorher nie so ausgedrückt hätte, wir in unserem Wohlstand, ich glaube, mehr und mehr ein Stück weit diesem Wohlstandsevangelium verfallen. Oder zumindest dieses Denken teilen.
Wohlstandsevangelium, was ist es? Wenn man in Google das mal eingibt, kommt sogar gleich ein kleines oder ein großer Artikel in Wikipedia. Und ich habe aber mal die ersten paar, so diese Zusammenfassung, was das ist, mal da rausgenommen, möchte euch das vorlesen. Da heißt es Wohlstandsevangelium, in Englisch Prosperity Gospel, in anderen Sprachen auch Erfolgstheologie, ist die theologische Auffassung vor allem Geldvermögen und geschäftlicher wie persönlicher und Gesundheit, also Erfolg zu haben. Sein der sichtbare Beweis für Gottes Gunst. Wohlstand sei vorherbestimmt oder gewährt im Gegenzug für das wirksame Gebet und religiöse. Der Begriff Wohlstandsevangelium wird auch benutzt, um Prediger oder Kirchen zu kritisieren, deren Standpunkte in den angesprochenen Fragen extrem und fundamentalistisch erscheinen und ist in der religiösen Literatur weithin gebräuchlich. Also letztendlich dieses Wohlstandsevangelium wird in einigen Gemeinderichtungen wirklich ganz klar so publiziert, wenn du Christ bist, dann erfährst du finanziellen Wohlstand. Gesundheitlicher Wohlstand ist eigentlich nur eine Frage von aufrichtigem Glaube und Gebet, ja, und auch eben dieser persönliche Erfolg und so weiter. Das mit in Zusammenhang. Und vielleicht, oder ich weiß, hier wird es nicht so gepredigt in unserer Gemeinde, definitiv nicht. Ja. Und ich tue mich eigentlich auch nicht in Kreisen aufhalten, wo das so gepredigt wird. Und doch merke ich immer wieder, wenn es so Tage sind oder gerade Ereignisse in meinem Umfeld passieren, ich manchmal frage, wie kommen Leute damit klar oder wie komme auch ich damit klar? Oder frage mich, meint es Gott gut mit mir? Und für viele so, wenn man Wohlstandsevangelium hört, wird man das erstmal als Irrlehre oder viele von uns hier zumindest abtun. Aber unterschwellig sind wir doch in vielen Stellen dem unterlegen, würde ich mal behaupten. Und was sind Indikatoren dafür? Und warum, das ist echt ein hartes Thema. Tut mir da echt auch schwer, aber letztendlich nehme ich ein Stück weit auch daraus, weil ich es in meinem eigenen Leben sehe. Und ich predige uns eben, oder möchte es uns allen weitergeben, teilen. Was sind Indikatoren dafür? Schon bei verhältnismäßig kleinen Schwierigkeiten in unserem Alltag zweifeln wir daran, ob Gott es gut mit uns meint. Und für mich noch größer oder vielleicht wirklich auch bedenklicher für mein Leben mit Jesus. Unsere Freude ist allein abhängig davon, was wir haben oder von unserem Gutgehen, von unserem äußeren Wohlstand und nicht von der Nähe zu Gott, wie es im Psalm heißt, Psalm 73 oder Psalm 78, Vers 23. Dir nahe zu sein ist mein Glück. Das war ja die Jahreslosung vor ein paar Jahren mal. Also unser Lebensglück, ja, vom Wetter abhängig, ist vom Wetter abhängig, von dem, wie es auf meinem Konto aussieht, wie es mir gerade gesundheitlich geht, wie meine familiäre Situation ist. Der im Psalm schreibt was anderes. Dir nahe zu sein ist mein Glück. Und wenn ich merke in meinem Leben, diese äußeren Umstände, das ist das Einzige, wo mein Leben, sagen wir mal, gut oder gut machen lässt, wenn diese äußeren Umstände stimmen, dann würde ich fast behaupten, leben wir ein Stück weit dieses Wohlstandsevangelium. Und was ist das Problem dabei? Ja, warum ist mir das so wichtig oder ist es wichtig für mein Leben mit Jesus und auch für was ich denke für uns als Gemeinde? Gott ist nicht, oder der Glaube an Gott ist nicht so eine Lebensergänzung. Ja, wir haben guten Wohlstand und den meisten geht's hier wirklich gut. Ja, zumindest rein materiell. Und dann noch ein bisschen Gott dazu, ein bisschen Glaube, das als so eine Ergänzung mit dazu zu nehmen. Und das macht es dann natürlich noch besser. Aber nichts von dem eigentlichen und das, was die Bibel möchte, dass es ein tragendes Fundament für unser Leben ist. Das trägt in guten Zeiten, aber in diesen Zeiten, wo es wirklich ans Eingemachte geht, auch da noch ein Fundament ist, dieser Glaube. Auf was ist dein Glaube gegründet? Auf guten Umständen? Oder ist er auf dem Anfänger und Vollender des Glaubens gegründet, auf Jesus Christus? Und ich bin mir sicher, es gibt hier einige unter euch, die gehen gerade durch eine, sind gerade schon in einer wirklich schweren Zeit. Die durchleben gerade wirklich, für sie wirklich was Schlimmes, gehen durch Leid oder haben gerade Leid erlebt oder stecken noch mittendrin. Und ich möchte euch ermutigen mit dem Vers in Hebräer 10, Vers 35 und 36, da heißt, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Es geht nicht darum, dass wir in schwierigen Zeiten nicht zweifeln dürfen. Und wenn wir in die Bibel schauen, darin lesen, dann dürfen wir das, sehen wir das, wie große Männer Gottes gezweifelt haben und vor Gott getreten sind und geklagt haben. Aber sie sind in ihren Zweifeln zu Gott gekommen. Und in ihren Klagen. Aber über dem allen ermutige ich euch, werft euer Vertrauen nicht weg. Und auch wenn unser Glaube auf dem richtigen Fundament steht, bleibt es nicht aus, dass in unserem Leben Zeiten kommen, wo der Glaube oder das Leben mit Jesus eine Riesenherausforderung ist. Und das hat Alexander vor kurzem mal in der Predigt über Daniel, hat er mal diese Zwischenzeit, oder da gibt es ja dieses Lied in dieser Zwischenzeit, zwischen Himmel und Erde ist ein Riss zwischen Kampf und Finsternis und so weiter. Und ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und da heißt in einer Strophe, zwischen Himmel und Erde leiden wir an Zerrissenheit auf dem Weg zu dir. In dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit. Und ich glaube, in diesem Leid, wo wir stehen, oder in diesen Sachen, wo wir auch erleben, bei Menschen um uns herum, wird immer diese Zerrissenheit, oder wird mir in letzter Zeit immer wieder so bewusst. Einerseits haben wir die großen Verheißungen Gottes. Auf der anderen Seite haben wir das Gefühl oder meinen wir manchmal zu sehen, dass Gott nicht eingreift. Oder nicht wirklich, wie wir denken, dass er locker eingreifen könnte. Und wir leben in dieser Zwischenzeit. Jesus ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben, hat den Sieg errungen für unsere Schuld und hat eigentlich das Opfer vollbracht, wo wir hätten bringen müssen. Und im Grunde genommen sind wir dadurch befähigt, wieder ein Leben zu erlangen, wie Adam und Eva es vor dem Sündenfall hatten. Ohne Schmerz, ohne Leid, alles perfekt. Aber wir leben trotzdem noch in dieser Welt und haben genau diesen Zwiespalt, dass wir genau Leid und die Schwierigkeiten des Alltags, das uns genauso noch trifft wie vorher auch. Und ich finde ein gutes Beispiel, sehen wir anhand von Paulus. In 2. Korinther 12 ist da diese Stelle. Und Paulus, ein Mann Gottes, der unterwegs ist, der viele Wunder erlebt hat und der Jesus selbst begegnet ist, der sein Leben komplett umgekrempelt hat, der viele Gebetserhörungen erlebt hat, viele Menschen erlebt hat, der ihr Leben komplett verändert wurden dadurch, dass sie Jesus begegnet sind. Und der mit Sicherheit auch die Aussage von Jesus kannte, wo er selber sagt, oder Jesus selber sagt, und alles, was ihr im Gebet bittet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr empfangen. Und man weiß es nicht hundertprozentig genau. Letztendlich bei dem Paulus Man geht davon aus, dass er auch eine Krankheit hatte oder eine Augenkrankheit oder was auch immer. Aber letztendlich kommt es nicht hundertprozentig heraus. Aber da heißt es, und damit ich mich wegen der hohen Offenbarung nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch. Also mit Sicherheit irgendein körperliches Leiden. Nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Also der Paulus, der diese Wunder erlebt, betet für mit Sicherheit im Glauben. Und zwar nicht einmal, sondern mehrmals. Und es ändert sich nicht. Die Situation ändert sich nicht und er hat zu mir gesagt, also Gott sagt dann zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ja, ganz sehr bekannter Vers. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlung, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten, um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Es hört sich hier relativ leicht an. Ich weiß es nicht, ob es für den Paulus tatsächlich im alltäglichen Leben so leicht war. Aber obwohl diese Verheißung einerseits stand, wo Jesus sagt, wenn ihr betet im Glauben, dann werde ich euch erhören. Und er betet im Glauben und es passiert nicht. Und es lag mit Sicherheit nicht daran, dass er zu wenig geglaubt hatte oder sonst irgendwas, was wir manchmal ableiten davon, wenn Gebete nicht erhört werden. Gott antwortet, aber vielleicht ganz anders, wie er es eigentlich gebetet hat. Und er kann es verstehen, der Paulus versteht es. Ja, warum ihm Gott diesen Wunsch nicht erfüllt, aber es gibt auch manchmal Anliegen, für die wir beten, die wir dann nicht verstehen. Und selbst wenn wir es jetzt vom Verstand her erfassen, okay, das ist für den Paulus wichtig gewesen, dass er nicht überheblich wird, so war es mit Sicherheit nicht immer leicht, in jeder Situation seines Lebens damit umzugehen. Die Zerrissenheit der Zwischenzeit, einerseits das Leben, was Gott für uns vorbereitet hat, ein Leben in der Zukunft mit ihm, ohne Leid, ohne Krankheit, in inniger Verbindung mit unserem Schöpfer. Und auf der anderen Seite genau die gleichen Sachen wie die Menschen um uns, die auch ohne Gott leben. Krankheit, Leid, Schwierigkeiten, Sorgen, Ängste und so weiter. Und das Harte eigentlich, und da war ich war letzten Sonntag nicht da und vielleicht einige von euch auch nicht, und das trifft eigentlich das Gleiche nochmal, obwohl wir uns da nicht abgesprochen hatten. Gottes Wort macht nochmal was klar, wenn wir da reinschauen, und er setzt eigentlich nochmal was drauf. Und zwar heißt nicht, wir werden nicht nur die gleichen Dinge leiden wie Leute, die nicht an Gott glauben, sondern er sagt, ihr werdet eigentlich noch mehr leiden. Wenn ihr mir nachfolgt, werdet ihr noch mehr leiden. Und zwar nicht jetzt unbedingt rein krankheitstechnisch oder sowas. Ich weiß nicht, ob es da Statistiken gibt, ob Christen gesünder sind wie Nichtchristen oder sonst was. Aber in Bezug auf, wenn ihr mir nachfolgt, werdet ihr leiden durch andere Menschen. Kein Anspruch auf ein einfaches Leben, sondern Verfolgung, Leid. Und da gibt es verschiedene Stellen im Neuen Testament. Jesus selber sagt in Matthäus 5, Vers 11, selig seid ihr, und das hat zumindest meine Frau mir erzählt, war letzte Woche auch der Vers in der Predigt, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Oder das sind nur Beispiele. 1. Petrus 2, Vers 21. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Jesus hat gelitten Und wir sollen in seinen Fußstapfen, oder wir werden in seinen Fußstapfen gehen, wenn wir ihm nachfolgen, und werden auch leiden müssen. Also eigentlich, jetzt rein äußerlich, noch mal eine Stufe schlechter. Und ich glaube, das ist mir oft nicht bewusst. Letzte Woche war jemand aus Indien da, ich glaube, dem ist das bewusster. Die Liebeserklärung Gottes an uns Menschen war, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, um wieder mit uns in Gemeinschaft leben zu können. Und das zieht sich durch die Bibel und wir finden eine Menge Privilegien, die wir als Christen haben dürfen oder als Kinder Gottes. Ja. Für mich eine der größten Sachen ist wirklich, dass ich weiß, mein Leben ist nicht vorbei, wenn ich sterben muss. Ich bin eines Tages darf bei Jesus sein. Mein Leben macht deswegen hier schon einen Sinn. Ich würde mich sonst an vielen Tagen fragen, welcher Sinn hat dieser Tag heute gemacht? Ist für mich persönlich einer der schönsten Dinge, die uns Jesus schenkt, wenn wir mit ihm unterwegs sind, schon. Also diese Sinnhaftigkeit, die wir haben, wenn Jesus in unserem Leben ist. Und so gibt es viele, viele verschiedene Sachen, die Jesus in unserem Leben bewirken möchte. Gute Sachen. Aber er sagt auch, werden leiden müssen. Wenn wir den Weg mit ihm gehen, und das zeigt mir auch die Ehrlichkeit und die Liebe, die daraus spricht. Es ist nicht wie eine Werbung und sagt, komm, folg mir nach, wird alles gut. Sondern er spricht es ganz klar an, wenn ihr mir nachfolgt, werdet ihr leiden müssen. Der eine tatsächlich mehr, der andere weniger. Aber ihr werdet leiden müssen, weil ihr mir nachfolgt. Und das ist nicht irgendwie, das zeigt dafür mir auch, dass Gott es gut mit mir meint. Er enthält mir nicht irgendwas vor, wo ich dann denke, nachher hätte ich das gewusst, dann hätte ich es nicht gemacht. Sondern er sagt es mir von vornherein, ehrlich. Und das findet man in seinem Wort. Und es ist so wichtig, dass wir diese Bibel studieren, weil wir auf so Postkarten ist mir das manchmal bewusst geworden, ja, da stehen immer so wirklich ermutigende und tolle Verse und wir sollen uns auch ermutigend. Aber da steht selten ein Bibelvers, dass du leiden wirst, wenn du Jesus nachfolgst. Und wenn wir nur Postkarten lesen oder vielleicht so manche Predigt hören, da kriegen wir einen falschen Eindruck. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wir so ein bisschen mehr uns wohler fühlen mit diesem in Anführungszeichen Wohlstandsevangelium und nicht mehr mit der eigentlichen Botschaft, die in der Bibel steht. Aber was steht am Ende? Und das finde ich so einen tollen Vers, wo in der Offenbarung steht, das ist eigentlich an die Gemeinde in Smyrna geschrieben, die unter massiver Verfolgung litt, körperlich wie auch seelisch. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Gott möchte Leben schenken. Und auch wenn heute es nicht so danach aussieht in deinem Leben oder in deinem Leben, so wird am Ende das stehen. Gott ist gut immer und zu jeder Zeit. Und die ganze Fülle wird man hier nicht erfahren. Da wird es immer wieder ein Glaubensweg sein mit Höhen und Tiefen. Ich möchte zum Ende kommen. Warum dieses Thema? Es ist ein Thema, das mich selber beschäftigt. Und ich habe es hier schon mal gesagt, uns geht's als Familie wahnsinnig gut. Ja, schon seit eigentlich ein paar Jahren, wirklich, wo wir als wirklich so viel Segen, so viel Gutes erfahren. Und ich würde nicht, glaube ich, jetzt anfangen zu beten, dass Gott es wegnimmt. Aber in diesen wirklich guten Zeiten ist es relativ schwierig zu sehen, auf was steht denn mein Glaube eigentlich? Aber das mal zu hinterfragen. Auf was gründet sich mein Glaube? Tut es wirklich dadurch, dass mir es einfach gut geht, dass ich gesunde Kinder habe, dass meine Arbeit gut funktioniert und so weiter? Gründe ich darauf meinen Glauben oder ist er in Jesus gegründet? Und selbst wenn es dann mal schwierig wird, kann ich tatsächlich nicht die Hand dafür ins Feuer legen, wie ich mich dann in den entsprechenden Situationen verhalten werde. Aber wenn ich vorher mich schon mal damit befasst habe, dann kann ich schauen und darum beten, dass Gott mich da auf den richtigen Weg bringt. Oder uns auf den richtigen Weg bringt. Ist Gott gut? Meint er es gut mit dir, mit mir? Und ich sage ja. Aber der Glaube an uns befreit uns nicht vor Unfällen, Krankheiten, Leid und so weiter. Und das können wir in der Bibel lesen und bei den verschiedensten Männern und Frauen, wie sie mit Jesus gelebt haben, nachvollziehen. Aber ich hoffe oder wünsche mir das, dass wir ähnlich wie der Petrus, und das finde ich nach wie vor so ein bewegender Vers eigentlich, wo Jesus so in dieser Situation ist, dass viele Menschen sich von ihm abwenden und sagt, wollt ihr jetzt auch weggehen? Und der bekannte Vers oder auch das Lied da mittlerweile gibt, da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Dass wir feststellen, in meiner Not, in meinem Leid, es gibt eigentlich gar keinen anderen Weg wie zu Jesus. Weil ich weiß, er hat einen Weg für mein Leben. Er meint es gut mit mir, auch wenn ich nichts, aber auch gar nichts davon sehen kann. Und wenn wir in dieser Zwischenzeit, in der wir alle leben, einerseits mit den großen Verheißungen Gottes, ja, auf der einen Seite und andererseits, wo wir erleben müssen, okay, Gott handelt anders oder wir verstehen Dinge nicht, dass wir immer wieder zu dieser Antwort von dem, oder die gleiche Antwort wie der Petrus geben können. Wirklich mit dieser Ermutigung möchte ich schließen, sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Gott ist gut und er meint es gut mit dir und ich möchte noch beten. Lieber Vater, dein Wort geht nicht immer runter wie Öl. Es fordert uns heraus, stellt Dinge in Frage in unserem Leben. Und dann, du tust es aber nicht, um uns runterzudrücken, sondern du möchtest Leben schenken dadurch. Du willst uns erneuern, mehr hin zu dir. Und so möchte ich dich bitten, dass wir vor dich treten immer wieder und dass du unser Herz prüfst und du uns zeigst, wo wir stehen, auf was gründen wir unseren Glauben? Ist er auch fest gegründet in dir? Oder gründet man einfach auf den Wohlstand mit dem Anspruch, ja, dass das Leben gut gehen muss, wenn wir dir nachfolgen? Dass du unsere Gebete so erhörst, wie wir es uns wünschen? Oder befähigst du uns in dem Glauben, dir zu vertrauen, auch wenn es nicht so läuft? Und da möchte ich dich bitten, dass du uns vorbereitest für Zeiten, die kommen werden, und ich möchte dich bitten für diejenigen, die gerade in so einer tiefen Zeit stehen, dass du sie an der Hand nimmst, dass du ihnen den Blick zu dir immer wieder neu gibst. Und danke, dass du uns auch diese einzigartige Hoffnung schenkst, dass wir eines Tages ein Leben führen werden, wo wir das alles nicht mehr kennen werden, sondern wir nur noch diese großen Verheißungen erleben werden, die du uns heute schon gibst. So bitte ich dich für diese Woche, dass du unseren Blick immer wieder auf dich richtest und uns näher zu dir hinführst. Amen.